Der Parteitag der AfD am Wochenende hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und wenn ich mir so angucke, was da zum Beispiel auf Twitter, wie das so kommentiert wird, dann ist oft davon die Rede, dass sich die AfD oder dass man da die AfD dabei beobachten hätte können, wie sie sich zerfleischt am Wochenende. Wie hast du das wahrgenommen, was da auf dem Parteitag am Wochenende passiert ist?
Ich glaube, das war so etwas wie ein Machtkampf auf offener Bühne, der auch sehr erwartbar war, weil es ja seit Monaten in der AfD einen programmatischen, aber auch einen an Personen gebundenen Konflikt um die Frage geht, wer die Deutungshoheit über die Zukunft der Partei hat. Da ist auf der einen Seite das inzwischen auch sehr weit nach rechts mitgegangene Spektrum derer, die sich selbst als liberal-konservativ oder national-konservativ verstehen, das im Wesentlichen repräsentiert wird von Jörg Meuthen und seinem Umfeld im Bundesvorstand der AfD, die in den zurückliegenden Jahren seit dem Abgang von Frauke Petry immer versucht haben, der AfD ein bürgerlich-konservatives Erscheinungsbild zu verpassen bzw. darauf zu pochen, dass die AfD eine bürgerlich-konservative Partei sei, obwohl sie zu keinem Zeitpunkt dem Rechtskurs der Partei versucht haben, wirklich etwas Wesentliches entgegenzusetzen. Und da ist auf der anderen Seite der offen völkisch-nationalistische Flügel, der so nicht mehr organisatorisch auftritt, nach wie vor aber existent ist, der seinen Schwerpunkt oder seinen Dreh- und Angelpunkt in den Landesverbänden der AfD in Thüringen und Sachsen-Anhalt, aber auch in anderen ostdeutschen Landesverbänden, Brandenburg beispielsweise, hat, die eine ganz andere, viel radikalere Akzentsetzung wünschen und die AfD als eine, wie sie es nennen, Bewegungspartei verankern wollen. Und diese Auseinandersetzung, die ist dort sozusagen in einem gewissen Rahmen eskaliert.
Diese Auseinandersetzung, die wurde dann so ein bisschen darauf runtergebrochen, dass Meuthen sich gegen so extremistische Strömungen in der AfD positioniert hat. Wenn man sich jetzt anschaut, was er da tatsächlich gesagt hat, dann war da so eine Forderung nach Abgrenzung zur Querdenken-Bewegung, die Forderung danach gemäßigtere Worte zu verwenden und die Forderung nach mehr Disziplin. Und das passt dann auch so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, dass die liberal-konservative Strömung in der Partei da nicht den Rechtskurs verlässt oder gegen den Rechtskurs des völkischen Flügels da auch vorgeht, weil so eine inhaltliche Auseinandersetzung, die war da jetzt nicht so zu erkennen. Deswegen würde mich interessieren, also auf welcher Ebene läuft dann dieser Machtkampf ab? Also wie wird das ausgetragen?
Ja, das ist im Grunde genommen ein Armdrücken um die Frage, wer hat die Hegemonie in der Partei? Man muss sich einfach vor Augen führen, dass die Mehrheitsverhältnisse nicht so übersichtlich sind, wie das vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler der AfD, aber auch die Mehrzahl der Mitglieder sitzt in den westdeutschen Landesverbänden, die sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Da gibt es den Hamburger Landesverband, der sich selbst als liberal-konservativ oder national-konservativ versteht. Dann gibt es aber auch Landesverbände, die inzwischen sozusagen unter der Ägide der Völkischen stehen, wie das in Teilen des Landesverbandes in Niedersachsen der Fall ist oder in anderen auch. Oder es gibt auch in den Westbundesländern bekannte Protagonisten des Völkischen, der völkischen Gruppierung innerhalb der AfD wie Mandic. Das heißt, die Mehrheitsverhältnisse sind nicht so ganz klar und deshalb ist es ein Machtkampf, ist es ein Hegemoniekampf um die Frage, wer die Zukunft der AfD bestimmt. Und Jörg Meuthen hat zu unterschiedlichen Zeiten immer mal wieder so etwas wie eine Spaltung oder Trennung ins Spiel gebracht. Ich glaube vor allem deshalb, weil er natürlich eine bestimmte Wählerklientel in Baden-Württemberg und darüber hinaus in anderen Teilen Westdeutschlands im Blick hat. Und das sind Beamtinnen und Beamte. Und diese Menschen sind qua Eid an die Verfassung gebunden und können nicht in einer Partei Mitglied sein und schon gar nicht Funktions- und Mandatsträger sein. die potenziell vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das funktioniert nicht. Und das ist das Damoklesschwert, das über der AfD sozusagen schwebt. Und das ist das, was Meuthen gerne vermeiden möchte, während es den sehr viel radikaler auftretenden in ostdeutschen Landesverbänden relativ schnurz ist, was mit dem Verfassungsschutz ist, weil sie eben diese Zielgruppe der Beamten und dieser bürgerlichen Mittelschicht nicht in erster Linie haben, sondern sie sich an andere Wählerinnen und Wählermilieus wenden. Damit natürlich auch Erfolg haben, also das muss man auch sehen.
Also weniger vielleicht große inhaltliche Widersprüche als dann vielleicht unterschiedliche materielle Interessen. Der Flügel oder die Vertreter des ehemaligen Flügels waren auch auf dem Bundesparteitag und da ist so die Frage, wie die sich da quasi als Gegenposition aufbauen konnten. Der Journalist Robert Wagner hat auf Twitter darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die jungen Nationalen sich mit Mundschützen da solidarisch gezeigt haben oder so eine Verbundenheit gezeigt haben zum Flügel-Klientel oder den Flügelkadern. Wie hat sich das auf dem Parteitag wiedergefunden, so das Auftreten des Flügels?
Ja, ich meine, die haben sich da in Szene gesetzt, als früher hätte man gesagt, die Krachfundis, ja, sind dort sozusagen sehr lautstark aufgetreten und haben in gewisser Weise auch versucht, die Eskalationsschraube der Auseinandersetzung mit Meuthen so zuzuspitzen, dass man ihm eine Niederlage beibringen wollte. Also es gab ja den Antrag, der Parteitag möge das Verhalten von Jörg Meuthen missbilligen, Zitat, weil er sich spalterisch verhalten habe. Dieser Antrag ist dann letztendlich nicht abgestimmt worden nach 2 Stunden Diskussion. Da kann man nochmal die Frage stellen, ob das nicht sozusagen so eine Art Versuch war, vermittels der Geschäftsordnung einen Absturz von Jörg Meuthen zu verhindern. Das ist ganz, scheint mir so gewesen zu sein. Oder eine politische Beschädigung von Jörg Meuthen zu verhindern. Aber es ist ganz offenkundig, dass es in der AfD, auch im Bundesvorstand, einen Dissens gibt über die Frage, beispielsweise, wie man sich zu solch außerparlamentarischen Gruppierungen wie Querdenken stellt oder aber auch wie nah oder wie fern man sich in Bezug auf das rechte, rechtsextreme Milieu, die Neurechte positioniert. Da muss man sagen, hat Meuthen in der Vergangenheit alle Entscheidungen mitgetragen, aber er ist eben einer derjenigen, der jedenfalls rhetorisch auf die Bremse tritt. Und da gibt es Leute in der AfD, die haben eine andere Agenda und die wollen die Akzentsetzung auch anders. Und in dem Moment, in dem die AfD in den Umfragen unter Druck gerät, und das ist sie ist eben bundesweit zumindest eben nicht mehr so stabil, sondern chargiert zum Teil unter 7%, um 7%, auch wenn man Umfragen immer mit Vorsicht genießen muss. Das ist natürlich schon eine Herausforderung für die Partei und die Parteiführung, den Laden jetzt gewissermaßen zusammenzuhalten, und zwar unabhängig von der Frage, was da programmatisch passiert, weil das ist ja auf dem Parteitag auch schon angesprochen worden, das Entscheidende für die Rezeption der Arbeit einer Partei ist natürlich in ganz starkem Maße das Medienecho und Wählerinnen und Wähler, denen in den Medien vermittelt wird, die Partei sei inhaltlich tief zerstritten oder führe sozusagen personelle Schau- und Machtkämpfe auf. Das schreckt Wählerinnen und Wähler ab. Das wissen auch alle Beteiligten. Aber nichtsdestotrotz ist das Schisma offenkundig so groß und so tief, da Auseinandersetzungen gibt, von denen aus meiner Sicht nicht ganz klar ist, wie es ausgehen wird.
Ein strittiges Thema, das du auch schon da angesprochen hast, könnte sein der Umgang mit den Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung, der Umgang mit der Querdenken-Bewegung. Meuthen hat sich da relativ klar positioniert und will, dass die AfD nicht sich das zu eigen macht. Aber wenn man so in den Politikalltag guckt, dann versucht die AfD ziemlich kräftig inzwischen da auf den Zug aufzuspringen und das für sich zu gewinnen. Dieses Thema, wie wurde das auf dem Parteitag verhandelt?
Ja, ich glaube, es lohnt da genau hinzuhören. Meuthen hat ja bei seiner Begrüßungsrede so etwas wie eine Abgrenzung von Querdenken versucht und hat diese Abgrenzung nach meiner Wahrnehmung dann in seiner zweiten Ansprache, die er am Sonntag gehalten hat, dann nochmal relativiert. Also es ist so ein bisschen ein Tanz auf der Messerklinge. Auf der einen Seite ist Querdenken für die AfD die erwünschte außerparlamentarische Akteursgruppe, mit deren Hilfe man eben oder mit deren Rückenwind man die Bundesregierung kritisieren will und vielleicht auch in die Enge treiben will. Auf der anderen Seite zeigt sich eben, dass die Querdenkenbewegung sehr, sehr heterogen ist und darunter eben auch Reichsbürger, offene Neonazis, Kampfsportler, rechtsextreme Akteure sind, von denen die Partei sich zugleich jedenfalls öffentlich abgrenzt. Und dieses Paradox oder diese Widersprüchlichkeit, die ist meiner Ansicht nach derzeit nicht auflösbar, sondern es hat sehr viel mit der Frage zu tun, wo die einzelnen AfD-Politikerinnen und Politiker sich positionieren. Und das ist ja deutlich geworden. Also Birgit Benzin, der aus dem Landesverband Brandenburg, hat ein Plädoyer für Querdenken gehalten. Die westlichen Landesverbände sind etwas skeptischer. Ich glaube, da werden wir noch Auseinandersetzungen erleben. Da geht es eben auch um die Frage, welche rhetorischen Formen bedient man sich. Und natürlich ist das ein auf die Pauke hauen, wenn man in solchen Sprachbildern agiert wie Ermächtigungsgesetz, Corona-Diktatur und so weiter. Damit verschafft man sich Gehör in der Öffentlichkeit, das polarisiert, das bricht Tabus. Bis dahin, dass diese rechten YouTuber, die da durch die Flure der AfD oder beziehungsweise des Bundestages gegeistert sind, das sozusagen, das sorgt für Belebung oder man könnte auch sagen, das sorgt für Krawall, aber Krawall schreckt eben einen Teil der Wählerinnen und Wählerschaft, vor allen Dingen der rechtskonservativen Wählerschaft der AfD ab, während es denjenigen, die ohnehin darauf aus sind, die AfD in eine Art Bewegungspartei zu verwandeln, eher Auftrieb gibt.
Jetzt haben wir über diesen Parteitag gesprochen und immer wieder ging es um den von dir benannten Machtkampf zwischen dem liberal-konservativen Flügel und dem völkisch-nationalistischen Flügel, der da so ausgetragen wird auf verschiedenen Ebenen. Ein weiterer zentraler Punkt, der auf dem Parteitag verhandelt wurde oder auch beschlossen wurde, war die Sozialpolitik. Und da findet sich ja dieser Konflikt auch wieder. Die AfD will sich ein Profil in Sozialpolitik geben. Die AfD bezeichnet das Konzept als sozialpatriotisch, KritikerInnen dann als sozialnationalistisch. Du hast es auf Twitter schon kritisiert und in die Tradition von NPD-Sozialprogrammen gestellt. Wie zeigt sich so eine rechtsextremistische Tradition in dem Sozialkonzept?
Das muss man sich genau ansehen. Also das Konzept ist ein Kompromisspapier, in dem im Grunde genommen zwei Aspekte zueinander gebunden werden sollen. Nämlich einerseits eine umlagefinanzierte Fortsetzung der Rente, das mit einem deutlichen Prius auf die Frage der Bevölkerungspolitik oder der Demografiepolitik auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Fragestellung des Abbaus des Sozialstaates und die Öffnung hin zu einer steuerfinanzierten beziehungsweise kapitalgedeckten Fragestellung der Renten- und Sozialpolitik. Und der völkische Flügel optiert unter dem Stichwort Sozialpatriotismus oder sozialer Patriotismus für einen Ansatz, den man eigentlich, wenn man ihn theoretisch zurückführt, auf den Volksgemeinschaftsansatz zurückführen muss, also eine gehegte Marktwirtschaft aufzubauen, die sich von der Politik der Ökonomie der großen Konzerne und dem Globalisierung des Neoliberalismus abgrenzt und so eine Art national gestützte Wirtschafts- und Sozialpolitik favorisiert. Diese Traditionslinie ist eigentlich zurückzuführen auf einen Teil der Programmdebatte der NPD in den 2010er Jahren und die Anti-Kapp-Kampagne der jungen Nationaldemokraten bzw. neonazistischer Kameradschaften, die das sozusagen als eine Art Antikapitalismus von rechts unter diesem Label propagiert haben. Diese beiden Konzeptansätze, also auf der einen Seite ein radikalisierter Neoliberalismus und auf der anderen Seite ein von rechts durchdachter Staatsinterventionismus oder Etatismus. Das sind sehr grobschlächtig ausgedrückt die beiden Optionen, die da sozusagen zur Debatte stehen. Und der völkische Flügel sagt, dass es auf der Seite der Nationalkonservativen in der AfD konzeptionell keine großen Unterschiede zu dem gäbe, was FDP und Union an wirtschafts- bzw. sozialpolitischen Konzepten hätten. Deshalb bräuchte es eine AfD, die sich neoliberal verortet, eben nicht als Wahl- und Deutungs- und Politikangebot, sondern man müsste eine eher sozusagen jedenfalls im Koordinatensystem der Sozialpolitik eher nach links orientierte Sozialpolitik machen. Das orientiert sich sehr stark an den Debatten innerhalb des Front National in den zurückliegenden 5 bis 10 Jahren, der ja sozialpolitisch gesehen der Front National sehr weit nach links gerückt ist, jedenfalls in eine linksnationalistische Richtung gerückt ist, wie dies so begriffen wird.
Dieses Sozialkonzept, das da jetzt dann beschlossen wurde und das du in die Tradition von völkischen Sozialdebatten oder von so einem völkischen Gedanken von der Volksgemeinschaft gestellt hast, das führt auch zu der Frage, ob sich der wirtschaftsliberale oder der extrem rechte sozialvölkische Flügel in der Partei durchsetzen kann. Eine Frage, die schon länger so im Raum steht bei der Entwicklung der AfD. Was bedeutet das jetzt beschlossene Sozialkonzept für die Entwicklung der Partei?
Das muss man mal abwarten. Also die Mehrheiten scheinen nicht so ganz klar zu sein. Es verläuft so eine Spaltung entlang der Ost-West-Linie sozusagen. Aber es gibt eben auch inzwischen Landesverbände im Westen, in denen die völkischen Einfluss gewinnen oder auch die radikalvölkischen an Einfluss gewinnen. Dieser Machtkampf oder diese Auseinandersetzung, die wird in allen Landesverbänden früher oder später aufkommen.
Gut, vielen Dank. Dann wäre ich am Ende mit meinen Fragen.
Gut,
dann
okay.
Immer wie gehabt, ich schick's zu und ja. Schönen Tag wünsche ich noch.
Danke, ciao.
Ciao.